Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr, wem ich das noch nicht gewünscht habe. Nicht, dass ich irgendjemanden vergesse. Und zu Beginn des Jahres nehme ich mir immer die Jahreslosung vor. Die wird von den Herrnhutern immer ausgelost. Eine Bibelstelle. Kennt die jemand? Weiß jemand? Genau. Ich sage es nochmal von hier vorne. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Also die, je nach Übersetzung geht das mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Wenn ihr jetzt überlegt, was Ina für einen Eindruck hatte und mitgeteilt hat, Jesus liebt uns. Warum? Warum sagt er uns das? Warum wünscht er sich, dass wir in seiner Nähe sind? Dass wir genau das tun können. Dass wir alles, was wir tun, in Liebe tun. Das ist eine wunderschöne Aufforderung. Und wenn wir uns vorstellen, was das für Auswirkungen hat, die sind unermesslich. Ich glaube, das können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Und wenn wir uns das wirklich überlegen, was das bedeutet für uns, dann merken wir, was das für eine Herausforderung ist. Das ist erstmal ja nur so ein paar Worte, so ein kurzer Satz. Aber da steckt so viel drin. Als ich mir angefangen habe, Gedanken darüber zu machen, das kamen mir so viele Gedanken. Ich musste erstmal sortieren und erstmal gucken, sonst wäre die Predigt 3 Stunden geworden. Heute wird sie nur 2. Nein, ich bemühe mich, nicht ganz so lange zu predigen. Aber wenn ich wirklich alles da reingebracht hätte und jeden Aspekt da beleuchtet hätte, ich glaube, dann wäre die irgendwann eingeschlafen. Ich habe 4 Punkte rausgenommen. Wem gilt dieser Appell? Und in welchem Umfeld gilt dieser Appell? Das zweite, ist das nicht eigentlich überzogen? Können wir das überhaupt leisten? Das dritte, wem gilt die Liebe dabei? Jesus? Meinen Mitmenschen? Oder mir selbst? Und die vierte, wie kann ich das umsetzen? Da haben wir schon was von gehört. Das ist das, was Ina schon gesagt hat, wie wir das umsetzen können. Ohne Liebe in uns können wir das nicht umsetzen. Wir brauchen Jesus in uns und seine Nähe. Und dann können wir das umsetzen. Und ihr merkt schon an diesen Fragestellungen, dass diese Bibelstelle nicht so harmlos ist, wie sie aussieht. So, ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Wem gilt dieser Appell? Normalerweise, wenn ich eine Bibelstelle auslege und angucke, dann nehme ich mir immer den Kontext, also alles das, was da drumherum steht, auch vor. Das mache ich in diesem Fall tatsächlich nicht, weil es am Ende eines Briefes steht und das gehört zu den Appellen, die zum Schluss kommen, so den Grüßen und den Appellen, was er noch zum Schluss sagen will. Das ist also tatsächlich nicht so in einem größeren Text drin, sondern tatsächlich eine Aufforderung von mehreren. Und deswegen lasse ich das tatsächlich nur bei diesem Text. Aber man könnte ja auf die Idee kommen, wenn man sich das wirklich anguckt, diesen Text, und ernst nimmt, alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Dann könnte man sagen, das ist mir eigentlich viel zu groß. Vielleicht meint er ja gar nicht alles. Und vielleicht meint er auch gar nicht alle. Vielleicht meint er ja nur die Korinther, denn da steht es im 1. Korintherbrief. Vielleicht meint er ja nur die Korinther. Und das könnte durchaus sein, denn die Korinther haben sich untereinander gestritten. Die waren sich nicht immer einig. Ja, das lesen wir am Anfang des Briefes so, lasst die Streitereien unter euch. Also sagt Paulus zum Schluss, alles lasst in Liebe geschehen, weil sie sich gestritten haben. Könnt ihr das glauben, dass das wirklich nur für die Korinther war? Ich glaube das auch nicht, weil wir finden in der Bibel noch viele andere Stellen, die von der gleichen Sache sprechen und uns alle auffordern. Nicht immer nur denjenigen, der diesen Brief empfangen hat, sondern denk mal alleine an den Johannesbrief, den ich ja ausführlich auch gepredigt habe. Wie oft kommt da drin vor, dass wir einander lieben sollen? Ja? Oder was hat Jesus gesagt? Liebet eure Feinde sogar. Das ist nicht nur auf die Korinther bezogen, das gilt uns allen. Also es gibt noch viel, viel mehr Stellen, aber nur einfach mal so. Also es ist nicht auf die Korinther allein bezogen. Jetzt könnte man denken, okay, wenn es nicht nur für die Korinther gilt, vielleicht gilt das nur dafür in der Gemeinde. Es gibt Übersetzungen und ihr könnt ja mal gucken, was bei euch in der Übersetzung steht, eure Lieblingsübersetzung. Ich habe mal die Schlachter jetzt genommen, da steht, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und das steht in vielen anderen Übersetzungen auch so. Vor allen Dingen dieses bei euch. Was meint denn bei euch? Bei euch in der Gemeinde. Ja, wir sind Geschwister, wir haben Jesus. Also können wir doch in Liebe miteinander umgehen. Gilt das wirklich nur in der Gemeinde? Das würde bedeuten, in der Konsequenz, wenn wir sagen, so, das gilt nur in der Gemeinde, dann gilt das nicht zu Hause oder an unserem Arbeitsplatz. Und können wir uns das vorstellen? Kann das wirklich so der Wille von Paulus gewesen sein, dass er sagt, so in der Gemeinde, also wenn wir sonntags zum Gottesdienst zusammenkommen und nachher Kaffee trinken und wie auch immer, dann geht in Liebe miteinander um. Aber wenn ihr zu Hause seid, dann dürft ihr wieder den Macho raushängen lassen oder wie auch immer, je nachdem, wie, ich will das gar nicht weiter ausführen. Meint Jesus das tatsächlich oder meint Paulus das wirklich? Können wir das beschränken nur für die Gemeinde? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Kern der Sache ist tatsächlich, dass wir es überall und immer, egal wo wir sind, dass wir alles, was wir tun, in Liebe tun sollen. Dass das unserem Wesen entsprechen sollte. Dass wir uns nicht anstrengen sollen, sondern dass tatsächlich wir tun, weil wir Liebe in uns haben. Jesus ging es nicht darum, als er uns gerettet hat, als wir zu ihm gekommen sind, als er uns verändert hat, da ging es ihm nicht nur darum, dass wir lernen sollen, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Sondern es ging ihm darum, unser Wesen zu verändern. Vorher waren wir böse, der eine mehr und der andere weniger, das weiß ich. Es gab auch Leute, die waren nicht so schlimm. Aber eigentlich vom Grund auf waren wir böse. Und als wir Jesus kennengelernt haben, hat er angefangen, unser Wesen zu verändern, dass wir vom Wesen her, von unserem ganzen Verhalten her, liebevoll sein sollen. Zu allen Menschen, nicht nur zu unseren Geschwistern, nicht nur zu unserem Ehepartner, nicht nur zu unseren Kindern, auch zu unseren Arbeitskollegen und auch zu denen, die uns nerven. Alles. Immer und überall. Wow. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Welch eine Herausforderung, oder? Alles. Also ich habe mir in den letzten Tagen, seit ich die Predigt ausgearbeitet habe, habe ich mir das immer wieder vor Augen geführt. Alles meint das, alles. Alles, was du tust. Ist das überzogen oder realistisch? Wir merken, was für eine Herausforderung das ist, oder? Und wir merken, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Dass uns das nicht unbedingt immer leicht fällt. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Wie reagiert man in Liebe, wenn dir jemand einen hochwertigen Markenpullover verkauft und du stellst hinterher fest, der ist gefälscht? Wie reagierst du, wenn dein Ehepartner vergisst, dich pünktlich abzuholen? Und du stehst in der Kälte und bibberst und vielleicht regnet es auch noch dazu oder schneit und er kommt und kommt und kommt nicht. Wie reagierst du? Noch ein bisschen härter. Wie kannst du in Liebe handeln, wenn du mit dem Messer angegriffen wirst? Wow. Merkt ihr, was das meint, alles in Liebe tun? Wie vielfältig das ist? Den Punkt, wie man im Krieg umgeht, den habe ich rausgelassen, weil da könnt ihr euch selber nochmal Gedanken. Ihr merkt, also ich habe wirklich so, da kamen so viele Gedanken. Wie geht man im Krieg in Liebe um mit dem Feind? Oder hier auch in diesem Fall, wenn ich mit dem Messer angegriffen bin, wie kann ich mit dem in Liebe begegnen? So, und ist dann diese Forderung nicht völlig überzogen? Wie geht das? Ist das überhaupt realistisch? Wie kann ich jemandem in Liebe begegnen? So, wie kann Paulus so etwas von uns erwarten? So, wir müssen realisieren, an wen hat Paulus diesen Brief geschrieben. Ich meine nicht an die Korinther. Die Briefe übrigens auch an die Korinther sind nicht nur den Korinthern vorgelesen worden, sondern auch anderen Gemeinden. Ja? Und deswegen dürfen wir auch, bis auf spezielle Sachen, die wirklich nur den Korinther galten, viele Dinge genauso für uns nehmen. Also, aber was ich meine, Paulus hat den Brief an Christen geschrieben. Und da meine ich, da lege ich jetzt den Punkt drauf, er hat ihn an Christen geschrieben. Also er erwartet diesen Appell, er redet nicht einfach in die ganze Welt und sagt, alle müssen in Liebe handeln. Das erwartet er nicht, das kann er auch gar nicht erwarten, aber von Christen erwartet er das. Warum? Als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, sind wir von Neuem geboren worden. Ich lese mal die Bibelstelle, die das sehr schön ausdrückt. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Bist du äußerlich neu geworden, als du Jesus eingeladen hast, in dein Leben zu kommen? Was hat sich verändert? Der Gesichtsausdruck, ja, da gebe ich dir recht. Da konnte man was sehen außen. Aber ist deine Nase anders geworden? Sind deine Ohren anders geworden? Ist dein Haar anders geworden? Ist dein Körper anders geworden? Das ist also offensichtlich nicht das, was damit gemeint ist. Und das ist auch nicht damit gemeint. Sieh, alles ist neu geworden, meint dein Geist. Den sehen wir nicht, der ist in uns drin. Der Geist ist der Teil, der von Gott ist. Der mit Gott kommuniziert, mit dem wir Gott nahe sein können und wo wir auch Gottes Gaben empfangen können. Und der uns immer wieder auch daran erinnert, wie wir ursprünglich von Gott gedacht sind und wie wir leben sollen. Das heißt, dieser Geist in uns, der kommuniziert mit Gott und Gott erinnert uns immer wieder daran, ich habe dir meine Liebe geschenkt und du kannst lieben. Das ist der Geist. Und dann haben wir noch eine Seele, die sagt, Blödsinn, ich ärgere mich jetzt und ich will mich jetzt ärgern. Und der Geist sagt, nein, du hast deine Liebe und du brauchst und musst dich nicht ärgern, du kannst vergeben. Blödsinn, der hat mich angebracht. Du sollst lieben. Versteht ihr? Ihr merkt, das ist der Kampf und den kennt ihr alle, die ihr einen Geist habt, die ihr Jesus kennt. Das merkt ihr. Dieser Kampf ist in uns. Aber alles ist neu geworden, heißt, vorher war dieser Geist tot. Er konnte mit Gott nicht kommunizieren. Er war abgetrennt von Gott. Aber in dem Moment, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, ist dieser Geist neu geworden. Und Gottes Geist ist in mich eingezogen und ist lebendig und darf mich führen und leiten. Und wenn ich es erlaube, bestimmt er auch mein Leben und mein Handeln. Das meint, alles ist neu geworden. Das konnte ich vorher nicht, aber jetzt, weil ich Jesus habe in mir, kann ich das. Das meint, das ist neu geworden. Und deswegen sagt Paulus, ich kann von euch erwarten, dass ihr in Liebe handelt. Weil ihr die Liebe in euch habt. In der Bibel steht auch, Die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und das meint genau das. Der Heilige Geist ist in uns hineingekommen bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Und das meint, alles ist neu geworden. Das heißt, ich muss nicht mehr so handeln wie vorher. Ich kann immer noch anders handeln. Es ist eine Entscheidung. Ich muss eine bewusste Entscheidung treffen, wie handle ich jetzt. Und ich nehme nochmal die Beispiele, die ich eben gegeben habe. Wie kann ich in Liebe handeln? Ich gebe den Pullover zurück. Das ist mein gutes Recht. Aber ich beschimpfe den Verkäufer nicht. Denn das ist das, was normalerweise in mir hochkommt. Wie kann der bloß? Betrug. Und dann kommt all das, ich führe das jetzt nicht aus. Ich habe mich entschieden. Nein, ich kann ihm vergeben. Ich erwarte mein Geld zurück, das ist mein gutes Recht. Aber ich beschimpfe ihn nicht. Und ich verfluche ihn nicht, sondern ich segne ihn. Das ist in Liebe. Was mit dem Ehepartner? Er ist immer noch nicht da. Wann kommt der denn bloß? Vergib. Ich vergebe. Er hat es bestimmt nicht mit Absicht. Und selbst wenn er es mit Absicht getan hat, ich vergebe ihm die Schuld. Dass ich frieren musste, ich vergebe ihm. Das kostet mich was. Das kostet mich Überwindung. Aber ich habe beschlossen, meinen Ehepartner zu lieben. Und das heißt, ich vergebe ihm und rechne ihm die Schuld nicht an. Das ist in Liebe handeln. Und glaub mir, das macht was mit der Ehe. Wie ich handle. Ob ich liebe und vergebe oder ob ich sauer bin und schimpfe. Das macht was. Was mache ich mit dem, der mich mit dem Messer angreift? Darf ich mich wehren? Ist das Liebe? Ja, natürlich darf ich mich wehren. Ich muss mich nicht verletzen lassen. Natürlich darf ich mich wehren und eventuell, wenn es gar nicht anders geht, auch mit Gewalt. Ich darf mich schützen. Wem gilt die Liebe dann? Mir. Darf ich mich lieben? Darf ich mich schützen? Natürlich darf ich mich schützen. Nirgendwo steht in der Bibel, dass wir uns umbringen lassen sollen. Dass wir uns mit dem Messer einfach angreifen lassen. Natürlich dürfen wir uns wehren. Aber ohne Hass auf den Angreifer. Ohne ihn mit Wut im Bauch selber zu verletzen oder vielleicht zu töten. Das wäre nicht in Liebe. Aber ich darf mich schützen, ich darf mich wehren. Auf jeden Fall. Ja? Alles, was wir tun, soll von der Liebe bestimmt sein. Und jetzt die Frage, und ihr habt das eben schon gemerkt, die Liebe gilt nicht immer nur dem anderen. Nicht nur immer dem Gegenüber, es kann durchaus auch die Liebe mir gelten. Also wem gilt die Liebe? Normalerweise denken wir bei Liebe immer an ein Gegenüber, das ich lieben kann. Das ist auch in den meisten Fällen der Fall, dass ich ein Gegenüber habe oder meine Mitmenschen, die ich lieben kann und die ich lieben soll. Aber es gibt Situationen, wo die Liebe durchaus in eine andere Richtung geht. Manchmal hat die Selbstliebe Vorrang. Wie in diesem Fall, wenn ich angegriffen werde, dann hat die Selbstliebe, dass ich mich selber schütze, durchaus Vorrang. Ja? Das Gleiche gilt übrigens, wenn ich überlastet bin. Wenn ich zu viele Aufgaben habe oder mir zu viele Aufgaben übertragen werden, von jemandem anders oder von mir selber, man kann sich auch selbst überlasten, dann handle ich nicht in Liebe, wenn ich das alles tue. Wenn ich unter Stress komme, wenn ich zu viel mache, dann schade ich mir selbst. Und das ist keine Liebe. Dann muss ich auch mal Grenzen aufzeigen und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, das wird mir zu viel. Warum haben wir so viele Leute, die Burnout haben? Genau aus dem Grunde, weil sie die Grenzen nicht gesetzt haben. Ich muss mir selber die Grenzen setzen, ich muss auch selber gucken, wo ist meine Grenze, und ich muss sie manchmal auch anderen setzen, wenn die meinen, ach, das kannst du auch noch machen. Oder wenn jemand, ohne drüber nachzudenken, ach, komm, mach doch das nochmal mit. Nein, dann darf ich auch sagen, nein. Das haben übrigens Tobi und Virginia auch gemacht. Das ist der Grund. Nur falls irgendjemand fragt, warum kommen die jetzt nicht? Das ist genau der Grund. Sie haben eine Grenze gesetzt, weil sie gemerkt haben, wir kommen an unsere Belastungsgrenze. Das gehört dazu. Und sie handeln in Liebe zu sich selbst, aber auch zu uns. Denn wenn sie selber überlastet werden und deswegen 3 Monate ausfallen, weil sie krank sind, oder wenn du einen Burnout hast, dann dauert das nicht nur 2 Monate, sondern dann dauert das über ein Jahr. Ich kenne Leute, die das hatten und die nach einem Jahr immer noch damit zu kämpfen haben, nicht die volle Kraft wieder zu haben. Und manchmal dauert das sogar noch länger. Also, auch da gehört es dazu, eine Grenze zu setzen, sich selbst zu lieben und aus Liebe zu handeln und eine Grenze zu setzen. Natürlich darf die Selbstliebe nicht als Ausrede dienen, wenn man faul ist oder wenn man irgendwas nicht machen will, wenn man irgendwas nicht gerne macht. Aber genauso wenig darf man vorschnell das als Vorwurf äußern, von wegen, du bist ja faul, wenn jemand so eine Grenze setzt. Da muss man wirklich sehr behutsam sein. Und die Grenze, die bestimmt nicht irgendjemand anders über dich, sondern die musst du selbst finden. Du kannst dich beraten lassen, ja, aber die Grenze, die entscheidest du selbst, wo deine Grenze ist. Das kann nicht jemand anders tun. Wir sind unterschiedlich belastbar und nicht jeder kann alles, kann das gleiche Maß an Arbeit, an Belastung ertragen. So, deswegen muss jeder für sich selber die Grenze festlegen. So, in den meisten Fällen gilt die Liebe tatsächlich anderen, meinem Nächsten. Und ich würde mal anfangen bei der Familie. Die ist uns am allernächsten. Da sollten wir alles, was wir tun, in Liebe tun. Alles. Und wenn ich so dran denke, wie das früher bei mir war, ich habe das nicht immer gemacht. Ich habe meine Kinder, meine Söhne nicht immer aus Liebe. Manchmal war da Wut dabei. Das soll es nicht sein. Aber das ist gut, wenn man das reflektiert und mal überlegt, wo war das denn nicht der Fall? Und dann sagt, Herr, gib mir deine Liebe, ich will das nicht tun. So, angefangen bei der Familie, weitergehend bei den Glaubensgeschwistern, da wird das schon schwieriger. Unsere Familie ist uns ähnlich, mit denen können wir manchmal ist das Ähnlichsein auch nicht so ganz einfach. Aber das Verschiedensein auch nicht, und das merken wir in der Gemeinde, unseren Geschwistern, wenn wir zusammenkommen, da sind auch Leute bei, mit denen wir Schwierigkeiten haben, umzugehen. Ganz normal. Und trotzdem gilt auch da, wir sollen sie lieben. Und alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. So, wir sollen keinen irgendwie zurückstellen, wir sollen keinen hassen, ablehnen oder sonst irgendwas, sondern jeden in Liebe, mit Liebe behandeln. Und wie ist das mit den Arbeitskollegen? Gibt es da auch so schräge Typen? Wo gibt es das nicht? Würde ich mal eher fragen. Manchmal geht es ja auch gut, das ist auch super, aber es gibt immer so Leute, die, wo man Dinge findet, was schwierig ist. Und dann kommen noch all die dazu, mit denen wir nicht immer zu tun haben, sondern nur ab und zu mal. Und die uns herausfordern. Der, fällt mir gerade ein, der direkt auf der Autobahn so 2 Meter vor dir einschert bei 120, 140. Ja? Mein Sohnemann. Meine Frau sagt, warum rufst du denn? Ja, der muss doch wissen, was er gemacht hat. Da ist so richtig im Brast. Ja. So, das sind auch, ne, das sind auch Herausforderungen. So. Ich glaube, euch fallen genügend selber auch Beispiele ein, wo das schwierig ist, alles in Liebe zu tun. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. So, und wenn ich ehrlich darüber bin und darüber nachdenke, denke ich oft nicht drüber nach, ob ich in Liebe handle, sondern handle aus dem Bauch heraus. Ja, wenn ich mich, so wie ich eben erzählt habe, als mein Sohnemann da gehupt hat, das war gerade aktuell. Ich habe mich geärgert und entsprechend handle ich. So aus dem Bauch heraus, nicht groß überlegt. Und das geschieht ganz einfach, da brauchen wir nichts zu tun. Es ist immer noch in uns drin, dieser Ärger, die Wut, der Hass, all das ist immer noch, das kann immer noch hochkommen und das kommt oft genug auch hoch. Und um das nicht zu tun, brauche ich einen Moment, um darüber nachzudenken und innezuhalten und sagen so, wie will ich jetzt handeln? Wenn die Wut hochkommt, wenn der Ärger immer größer wird, weil meine Frau nicht kommt und ich stehe im Regen, wie handle ich jetzt? Lasse ich meinen Wut Raum oder sage ich, ich lasse den Geist jetzt vor und sie kriegt kein Donnerwetter, wenn sie kommt. Sondern wenn sie kommt, sage ich, schön, dass du da bist, ich freue mich drüber. Und alles andere schlucke ich runter. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung und die treffe ich nicht aus dem Bauch heraus, sondern da muss ich meinen Geist wirklich stärken und aktivieren. Ja, der ist eher der Stille und Zurückhaltende, während unsere Seele manchmal sehr massiv und mit vielen Emotionen und Gefühlen auftritt. Ja, und da braucht es einen Moment des Innehaltens und sagen so, was sagt denn der Geist dazu? Und es gibt auch Situationen, wo die Liebe nicht dem Gegenüber, dem anderen gilt, sondern Jesus gilt. Was meine ich damit? Ein Beispiel dafür, ich habe ja früher als Tischler gearbeitet, Möbel gebaut und was weiß ich, manchmal auch ganz andere Dinge. Und ich habe mich manchmal gefragt, wozu machst du das eigentlich? Was bringt das eigentlich? Das geht irgendwann alles kaputt. Ich wusste, am Ende, die Welt wird verbrennen. Also es geht alles kaputt und so lange dauert das gar nicht mal. Die Möbel, die halten nicht so lange. Irgendwann werden sie auf den Schrott geschmissen. Und du gibst dir so viel Mühe, wozu eigentlich? Und dann wurde mir bewusst, alles, was wir tun, da hatte ich nicht unbedingt diese Bibelstelle im Kopf, aber ich tue es deswegen, weil ich Jesus liebe. Und wenn ich etwas gut tue, dann gebe ich Jesus damit die Ehre. Weil die Leute erkennen, dass ich das nicht nur von mir aus mache, sondern ich will alles, was ich tue, auch gut machen, um Jesus die Ehre zu geben. Damit, das ist für mich die Motivation. Ich mache es nicht deswegen gut, um dem Kunden zu dienen oder meinem Chef zu dienen, sondern um Jesus zu dienen. Damit sie sehen, ich habe Jesus lieb. Also wenn du am Band stehst irgendwo und Autos zusammenschraubst und jeden Tag dasselbe machst, fragst du dich auch manchmal, oder? Warum? Wozu? Stumpfsinnige Arbeit. Für wen mache ich das? Ich kenne nicht mal den Kunden. Wozu? Ich diene Jesus. Mach das, was du tust, gut. Und damit dienst du Jesus. Aus Liebe zu Jesus, das ist meine Motivation. Verstehst du? Und das ist mir wichtig, weil da habe ich kein Gegenüber, den ich liebe. Ja, und ich mache es auch nicht unbedingt aus Liebe zu mir selber. Na gut, ich verdiene mein Geld damit, aber okay. Versteht ihr? Ich mache es aus Liebe zu Jesus. Und das ist für mich der Antrieb, dann tatsächlich auch meine Kraft und meine Energie da reinzusetzen. Weil ich liebe Jesus. Und Jesus ehrt das. Jesus ehrt das, wenn wir irgendwo etwas tun und machen es aus Liebe zu ihm richtig gut, dann ehrt er das. Er sieht diese Treue und unser Herz, unser Verlangen, ihm zu dienen und ihn zu ehren. Ein weiteres Beispiel ist das Gebet für den Lagberg. Wozu mache ich das? Wozu machen wir das? Aus Liebe zu uns selbst? Nee. Aus Liebe zu den Menschen sicherlich auch, aber wir haben keinen vor Augen. Ja, wir haben nicht so, wenn ich jemanden liebe, dann habe ich normalerweise jemanden vor Augen und weiß, so dem tue ich Gutes. Das habe ich aber hier nicht. Ich mache es aus Liebe, weil Jesus gesagt hat, ich soll es machen. Oder wir sollen es machen. Aus Liebe, weil Jesus möchte diese Menschen erreichen, möchte ihnen seine Liebe zeigen. Genauso wie er uns seine Liebe zeigt, möchte er auch den Menschen hier seine Liebe zeigen. Und dazu ist Gebet notwendig. Und deswegen fordert er uns auf zu beten. Und ich mache es aus dem Grunde, weil ich Jesus liebe. Ja? Versteht ihr? Also es gibt auch Situationen, wo ich sage, so, ich mache es nur deswegen, weil ich Jesus liebe. Mein ganzes Handeln sollte von der Liebe zu Jesus, zu den Mitmenschen oder zu mir selbst bestimmt sein. Je nachdem, in welcher Situation ich bin. Wie kann das gelingen? Und ich glaube, das habe ich eben schon angesprochen, die Motivation ist ein Schlüssel dazu, das zu tun oder dass es gelingen kann. Ich muss mich fragen, aus welchem Grunde mache ich das? Die Motivation. Und wenn die Motivation Liebe ist, dann werde ich entsprechend richtig handeln. Ich brauche nicht überlegen, wie und was. Wenn die Motivation Liebe ist, dann werde ich gut und richtig handeln. Mache ich es aus Gehorsam, weil Christen das ja so machen, dann komme ich an meine Grenze. Dann ist es eine Last, die auf mir liegt. Ich muss ja. Und irgendwann schüttel ich diese Last ab, weil sie mir viel zu schwer wird und ich handle doch wieder anders. Ja, wenn es aber aus innen herauskommt, aus der Liebe, aus dieser Motivation, ich will dem was Gutes tun, ich will ihn lieben, weil Jesus mich geliebt hat und weil Jesus auch so handelt, dann kann ich das. Also wenn du jetzt denkst, so, jetzt muss ich alles aus Liebe machen, der Pastor beobachtet mich jetzt. Ich habe das jetzt gepredigt und jetzt will ich auch, dass ihr das alle tut. Dann sage ich dir gleich, vergiss es. Fang gar nicht erst an, jedenfalls nicht so. Natürlich sollt ihr anfangen, aber nicht so. Ich kann das sowieso nicht beurteilen. Das kannst du nur selber beurteilen, aus welchem Grunde du das machst und ob das Liebe ist oder nicht. Das musst du mit Jesus abmachen, nicht mit mir. Heißt das eigentlich, und das ist auch ein Teil dieser Umsetzung, heißt das eigentlich, dass ich immer lieb und nett sein muss? Das ist ja manchmal so die Vorstellung von dem, wir müssen Liebe üben und wir müssen alles in Liebe tun, immer lieb und nett sein. Heißt das das? Ich gebe euch mal Beispiele, nicht von mir. Es gibt ein viel besseres Vorbild. Wir gucken uns mal Jesus an. Es kann kein besseres Vorbild dafür geben, weil wer hat alles, immer alles aus Liebe getan? Jesus hat alles, was er getan hat, aus Liebe getan. Alles. Da gibt es keinen Abbruch, da gibt es kein Überlegen oder Diskutieren darüber. Alles, was Jesus getan hat, was wir lesen, ist aus Liebe geschehen. Warum? Bei Jesus war diese böse Seele nicht da. Diese Wut, dieser Hass und so weiter, den wir noch in uns haben, der manchmal bei uns hochkommt, die war bei Jesus gar nicht da. Weil Jesus kam von Gott, ist von Gott gezeugt worden. Ja, hat natürlich den Anteil von Eva auch mitgekriegt, keine Frage. Aber nicht von Eva, von Maria. Also er war durchaus auch Mensch und auch da kam durchaus auch mal so ein Gefühle. Aber er war so nah bei Gott, dass er das niemals zugelassen hat. Er hat alles, was er getan hat, aus Liebe getan. Weil sein Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Übrigens, das gilt auch für den Vater. Alles, was Gott getan hat, im Alten und im Neuen Testament, ist aus Liebe geschehen. Aus nichts anderem. Nur Liebe. So, deswegen ist er unser Vorbild. Und wir können alles, und wenn es uns noch so komisch vorkommt, können wir sagen, ja, das muss Liebe sein. Und dann frage ich mich, wo finde ich die Liebe da drin? Und ich nehme mal Beispiel Matthäus 21, Vers 12. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Liebe? Wo ist da Liebe? Könnte man sagen, wenn wir das gemacht haben, dann könnte man sagen, so, was war seine Motivation, was war sein Antrieb? Ja? Aber Jesus müssen wir immer fragen, er hat es aus Liebe getan, also muss ich mich fragen, wo ist denn die Liebe? Er hat es aus Liebe zum Vater getan. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnt. Und er sagt, da an diesem Ort, der ist heilig, da soll Gott geehrt werden und nicht Geschäfte gemacht werden. Das war der Grund, warum er diese rausgetrieben hat. Und er hat sie nicht verprügelt, er hat sie rausgejagt. Er hat ihnen ganz klar gesagt, das ist nicht euer Platz. Er hat sie gejagt und die Tische umgeschmissen. Nicht die Tauben durch die Gegend geschmissen, nein, er hat die Tische umgeschmissen, um ganz deutlich zu machen, das ist nicht euer Platz, hier gehört ihr nicht her. Das ist der Tempel Gottes, meines Vaters, und der ist heilig. So, aus Liebe zum Vater. Matthäus 23, Vers 13. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Reich, das der Himmel regiert. Denn ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Was für eine Anklage. Wo ist denn da Liebe drin? Wenn ich jemandem Vorwürfe mache, wo ist denn da Liebe drin? Bei Jesus müssen wir immer überlegen, ja, er hat es aus Liebe getan und das ist eigentlich nicht so unsere Vorstellung von Liebe, oder? Das ist nicht lieb und nett. Das war knallhart. So, und wenn ihr da an der Stelle weiterlest, dann kommen da noch mehr. Ich habe jetzt nur mal einen Vers rausgegriffen. Es kommt noch mehr. Er klagt die Pharisäer regelrecht an. Warum? Erstens, aus Liebe zu den Menschen, die da drumherum standen und zugehört haben. Für die waren nämlich die Pharisäer das Maß der Dinge. Das war ihr Vorbild. So sollte man leben. Weil die Pharisäer kannten ja die Schrift, die waren ja nah bei Gott, die wussten, wie die Schrift auszulegen ist und deswegen haben sie sich an ihn orientiert. Das war für sie das Maß der Dinge. Und Jesus sagt hier, nee, die Pharisäer, ihr seid nicht das Maß der Dinge, ihr haltet die Leute davon fern. Das heißt, er hat ihnen die Augen geöffnet und gesagt so, hört nicht darauf, nicht auf alles, was sie sagen. Er sagt ja manchmal sogar, hört sogar drauf, aber macht nicht dasselbe wie sie. Ja, aber den Pharisäern, um das ganz deutlich zu sagen, stopp, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr seid verirrt, ihr wollt nicht die Leute zu Gott bringen, ihr wollt nur Gesetze halten. So, darum ging es, den Leuten die Augen aufzumachen, aber auch den Pharisäern zu sagen, lauft nicht weiter so. Es ist nicht Liebe zu sagen, so mach man so weiter, aber du kommst so nicht ans Ziel. Du gehst in die Hölle. Ist das brutal? Ist das lieb und nett? Aber es ist Liebe, jemandem zu sagen, so mach nicht so weiter wie bisher, sondern geh einen anderen Weg. Der führt wirklich ins Himmelreich. Der führt zu Gott. Aber den Weg, den du gehst, geh nicht weiter. Und die Pharisäer waren sehr verbohrt. Sie wollten das nicht hören. Deswegen musste Jesus so hart und klar werden. Aber aus Liebe. Er wollte sie retten und vor allen Dingen auch die Menschen, die anderen Menschen, damit sie nicht von den Pharisäern auf falschen Weg geführt werden. Noch ein weiteres Beispiel, Lukas 5, 15 bis 16. Doch die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ist das lieb und nett? Wen liebt er da? Genau, sich selbst. Also Jesus hat selbst Grenzen gezogen für sich, weil er war Mensch. Und er war nur bis zu einem bestimmten Maß belastbar. Er konnte nicht 14 Stunden am Tag den Menschen dienen, weil das kostet Kraft. Auch wenn die Kraft Gottes durch ihn durchgeflossen ist, es kostete ihn Kraft. So, und deswegen hat er gesagt, so, und jetzt brauche ich eine Auszeit. Ich brauche wieder die Nähe Gottes. Ich muss wieder hören, was er mir zu sagen hat. Und ich brauche die Ruhe auch. So. Also auch das als Beispiel. Jesus selber hat sich selbst geliebt und das ist notwendig gewesen, ohne die anderen irgendwie zu hassen oder ihnen Böses zu tun. Aber er musste für sich selber eine Grenze ziehen und sagen, so, jetzt bin ich dran. Das finden wir nicht nur an dieser Stelle, sondern an manchen anderen noch mehr. Und wir wissen, das führe ich jetzt nicht alles auf, wie oft hat Jesus sich den Menschen hingegeben, aufgeopfert, wirklich Zeit genommen zu heilen, sie zu lehren, sich um sie zu kümmern, wo er vielfältig seine Liebe offenbart und gezeigt hat. Ich habe jetzt mal bewusst Stellen rausgenommen, die nicht lieb und nett waren. Die anderen, die finden wir zuhauf. Ja, Jesus hat immer in Liebe gehandelt, aber auch solche Fälle gehören mit dazu. Auch das ist Liebe. So. Und von Jesus will ich lernen, in Liebe zu handeln. Also wenn ich irgendwo in einer Situation bin, dann überlege ich mir, wie würde Jesus handeln? Was würde Jesus machen? In all der Bandbreite, die da zur Verfügung steht, wie ich eben gesagt habe, es ist eben nicht immer nur lieb und nett. Und da darf ich durchaus auch fragen, Herr, was ist jetzt dran? Was soll ich tun? Und der Blick auf ihn ermutigt mich, dass es möglich ist, das zu tun. Er hat die Pharisäer nicht gehasst, obwohl sie seinen Tod wollten. Er hat ihnen Grenzen gesetzt und ihnen gesagt, dass sie auf dem falschen Weg sind, aber er hat sie nie gehasst. Versteht ihr, da ist die Grenze, wo noch Liebe ist. Wenn ich jemanden anfange zu hassen, dann ist das nicht mehr Liebe. So, ich will in Liebe handeln, ich will alles, was ich tue, aus Liebe tun. Aber ich bin mir auch bewusst, ich bin mir einerseits bewusst, ja, die Liebe ist in mir, durch den Heiligen Geist, aber ich bin mir auch bewusst, dass ich anders handeln kann und manchmal auch anders handle. Ich bin noch nicht perfekt. Und ich kann mir vorstellen, du bist auch noch nicht perfekt. Wir wünschen uns das manchmal, aber wir sind es noch nicht. Aber wir können einiges dafür tun, dass der Geist, dass das Wesen Gottes in uns immer mehr zum Vorschein kommt. Und dazu lese ich nochmal eine Bibelstelle im Kolosserbrief, Kolosser 3, 3 bis 10. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Gestorben meint der alte Mensch, unser altes Leben, so wie wir früher gelebt haben, das meint Paulus damit, das ist gestorben. Wir wollen nicht mehr so leben wie früher, das haben wir aufgegeben, das ist gestorben. Vers 4, wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Und darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt müssen wir solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigung und hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Und ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Hier sind einige praktische Dinge aufgezählt und ich sage gleich, das ist keine vollständige Liste. Das sind nur Beispiele, was in uns drin ist. Und ich glaube, wir erkennen manches davon wieder, oder? Ich jedenfalls. was ich schon mal gemacht habe, wozu ich manchmal immer noch neige. Aber was sagt Paulus hier? Wir haben den alten Menschen ausgezogen, wir wollen nicht mehr so, wir wollen nicht so mehr bekannt sein, dass wir das tun, sondern wir wollen bekannt sein, dass wir in Liebe, alles in Liebe tun. Und dazu braucht es eine Entscheidung. Die alten Glieder zu töten oder diese alten Eigenschaften zu töten. Wie macht man das? Muss ich jetzt gucken, wo ist jetzt noch was in mir und wie kann ich das jetzt töten? Nee, brauchst du nicht. Warum? Weil der Heilige Geist sich darum kümmert. Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, diese blöden Eigenschaften in dir zu töten. Aber er macht das nicht ohne deine Zustimmung. Er führt dich an diesen Punkt, er macht dir das offenbar, dass das so ist. Und dann fordert er dich auf, dass du sie lässt. So, wenn ich zum Beispiel gelästert habe und er fordert mich auf, zu demjenigen zu gehen und um Vergebung zu bitten. Wer macht das gerne? Damit tötest du dich. Damit tötest du diese Eigenschaft. Auch wenn es noch so schwer fällt, aber wenn du das tust, dann tötest du die. Und das genau, da führt der Heilige Geist dich hin, Stück für Stück immer mehr. Nicht alles auf einmal. Da brauchst du dich. Weißt du, wenn wir immer nur auf das Negative in uns gucken, dann werden wir das Negative auch tun. Ich will lieber auf Jesus gucken, was er gemacht hat und wie er gehandelt hat und mich davon ermutigen lassen, Mensch Jesus, wenn du das konntest und du lebst in mir, dann kann ich das auch. Also lass uns darauf gucken, auf die Liebe, die in mir ist. Und das ermutigt mich mehr, so zu handeln, als wenn ich immer da, ach, schon wieder. Nee, ja, und wenn wir mal daneben sind und wenn wir merken, das war nicht in Liebe, dann dürfen wir um Vergebung bitten. So töten wir unser alten Adam. So töten wir das, was immer noch vom alten Adam in uns ist und was manches Mal hochkommen will. Der Heilige Geist gibt mir die Kraft und die Liebe, die ich dazu brauche. Und ich darf ihn immer wieder darum bitten. Wenn ich merke, ich schaffe es nicht, und das wirst du immer wieder merken, du schaffst es nicht aus eigener Kraft, Herr, hilf mir. Gib mir deine Liebe, deine Kraft, damit ich so lieben kann. Und ich nehme mir vor, alles, was ich tue, soll von der Liebe bestimmt sein. Alles, was du tust, soll von der Liebe bestimmt sein. Und wenn du dir das als Vorsatz nimmst, ich habe mir das so vorgenommen, mir das, diesen Satz immer wieder vor Augen zu führen und auch wirklich bei allem, und sei es noch so banal, und wenn du morgens vorm Spiegel stehst, gerade aufgestanden, die Augen noch nicht ganz auf, und du Zähne putzt, alles sollst du in Liebe tun. Nicht, weil es mal sein muss. Nein, ich tue es aus Liebe zu mir. Oder wenn du joggen gehst, ich tue es aus Liebe. Ja, egal. Oder wenn ich zur Arbeit gehe, schon wieder und so früh. Oder in die Schule, diese blöde Schule und schon wieder Mathe. Das kann ich doch so schlecht. Liebe dich, es tut dir gut. Tu es aus Liebe, nicht aus Liebe zum Lehrer. Du lernst nicht für den Lehrer, du lernst für dich. Das habe ich auch erst viel später begriffen, deswegen sage ich das so. Aber wir tun uns selber Gutes damit. So, ich habe mir das vorgenommen. Wie ist mit dir? Willst du das vornehmen? Alles, was du tust, in Liebe tun, von der Liebe bestimmt. Und wenn ich jetzt dieses Fass aufmache, von wegen, was hat das für Folgen, das würde ich jetzt nochmal 2 Stunden Predigt nehmen, das lasse ich mal aus. Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Theoretisch darüber reden kann man ganz viel, das nützt aber nicht viel. Lasst uns uns einfach ausprobieren. Was macht das, wenn ich alles in Liebe mache? Was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Familie? Was macht das mit meinen Arbeitskollegen? Was macht das in der Gemeinde? Wir haben gleich die Möglichkeit, es gibt gleich Kaffee. Alles, was du tust, soll in Liebe geschehen. Überleg dir, was das bedeutet. Wenn das letzte Stück Kuchen da liegt, was bedeutet das? Liebe ich mich so sehr, dass ich das nehme? Oder guck ich, wer hat noch keins? Das darfst du selbst entscheiden. Lass uns das einfach gemeinsam ausprobieren. Alles, was du tust, soll von der Liebe bestimmt sein. Und dann überprüf mal dein Handeln zwischendurch. Einfach mal so reflektieren. War das so? Ist das so? War mein Reden wirklich Liebe? Aus Liebe? Und wenn es nicht passt, ja, dann bitte um Vergebung. Wir lernen noch. Wir dürfen auch lernen. Und wir dürfen uns korrigieren lassen, wir dürfen um Vergebung bitten bei Jesus und auch bei dem Nächsten, dem wir was Blödes gesagt haben. Aber es wird dir nur gelingen, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn du diesen Geist Gottes in dir hast. Du kannst es ausprobieren ohne, aber ich ermutige dich, frag Gott nach seinem Geist. Dann wirst du merken, dass es gelingt. Wenn du selber ausprobierst, wirst du scheitern. Kann ich dir jetzt schon sagen. Du wirst vielleicht 2 Tage durchhalten, aber irgendwann kommt der Alte oder das Böse in uns hoch und übernimmt wieder die Regierung. Und selbst uns als Christen, wenn wir seinen Geist haben, fällt das schwer, manches Mal, diesen Geist immer wieder hervorzuholen. Aber jemand, der diesen Geist gar nicht hat, der kann ja gar nicht. Wo kommt die Liebe denn her? So, deswegen ermutige ich dich, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast in dein Leben, dann mach das. Du hast heute Morgen die Gelegenheit dazu. Jesus ist hier, er wartet darauf, er freut sich. Er sagte heute Morgen schon, ich liebe dich. So, und wenn du das tun willst, dann bete jetzt mit. Ich bete einmal vor und du kannst das einfach im Stillen mitbeten. Und dann sprich uns nachher an, all die so ein Namensschild haben, die darfst du ansprechen. Und dann sprechen wir nochmal drüber, was passiert ist, wie das eigentlich aussieht. Dann darfst du deine Fragen loswerden und dann beten wir gerne nochmal für dich. Und wir haben noch ein Geschenk für dich, wenn du das getan hast. Lieber Herr Jesus, ich möchte alles, was ich tue, aus Liebe tun. Und ich merke, dass ich das nicht kann ohne deine Hilfe. Und darum bitte ich dich, komm du in mein Leben hinein und regiere du mich. Ich bitte dich, dass du mir alle meine Schuld vergibst, dass du mich reinigst davon und dass du mich mit dem Vater versöhnst. Und danke, dass du mir deinen Geist schenkst. Den Geist der Liebe. Schenke mir deine Kraft und lehre und leite mich wirklich, dass ich so leben kann, dass ich alles, was ich tue, aus Liebe tue. Und ich danke dir dafür, dass du mein Leben genommen hast und dass mein Leben jetzt in deiner Hand liegt. Amen. Amen.